Hallo, sagt Judith Heidkamp. Willkommen im Bayern 2 Podcast Buchgefühl. So heißt der alte Podcast. Lesungen ab sofort. Weiter zu finden in der ARD Audiothek und am Samstag auch auf Bayern 2 im Salon um 14 Uhr. Der Buchgefühl-Untertitel lautet Reden und Lesen. Denn das ist das, was wir hier tun. Reden mit Autorinnen und Autoren, vorlesen mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Und heute machen wir einen kleinen Kurzurlaub am Meer und sind mit dem Niederländer Matthijs Deen unterwegs zwischen ost- und westfriesischen Inseln, zwischen Texel und Norderney. Auch an der Nordsee passieren natürlich Verbrechen. Deens Kommissar heißt Lieve Cupido, ein in Deutschland geborener Holländer. Und der jetzt erschienene dritte Krimi in der Cupido-Reihe heißt Der Retter.
Ich schreibe einfach gerne über die Landschaft. Und manchmal brauche ich auch das Landschaft. Es gibt eine Szene im Buch, wo ehemalige Retter miteinander schweigend am Meer stehen, um deutlich zu machen, wie sie in diese Welt passen und was das mit den Charakteren getan hat. Hat es mir sehr viel Spaß gemacht, um in diese Szene zu zoom out. Ich weiß nicht genau, was das auf Deutsch ist. Die Leute werden klein und das Meer wird groß. Um deutlich zu machen, wie groß die ganze Welt ist, gibt es eine Gruppe von Vögeln, die auffliegen vom Watt. Und dann sieht man, dass die Vögel sich verweideren, erwidern von dem Spiegelbild. Oh, das ist alles sehr schwer auf Deutsch zu sagen, aber dann brauche ich alle Wörter und Bilder, um deutlich zu machen, wie groß das Meer ist und wie klein die Menschen sein und wie das alles relativiert. Ja, dafür nütze ich die Landschaft.
Sie rauchen. Im Watt kommt still und leise die Flut. Ein kleiner Schwarm Austernfischer fliegt auf, vom auflaufenden Wasser vertrieben. Laut pfeifend entfernen sich die Vögel von ihrem Spiegelbild. Sie ändern ein paar Mal die Richtung und sausen dann über die Köpfe der Männer hinweg in Richtung Deich. »Was sollen wir denn jetzt machen?«, fragt Wim. »Wir machen überhaupt nichts«, antwortet Dauwe.
Matthijs Deens Figuren verbringen viel Zeit auf langen, geraden Straßen am Deich, auf dem Rad, auf Wegen hinter den Dünen, gegen den Wind, auf Autokilometern zur Fähre und beim Warten auf Ebbe und Flut. Was soll man sich groß unterhalten, wenn das Wetter rau ist?
Ich habe immer das Gefühl, man wird so ein bisschen ruhiger und kommt runter, wenn man in diese Textlandschaften geht, die Sie schreiben.
Ich glaube, das ist ein großes Kompliment, weil das auch in Realität so ist, wenn man dort ist. Das hat natürlich auch damit zu tun, Personality, wie man sich fühlt und wo man ist in das Leben. Das Meer gibt die Gelegenheit, etwas loszuwerden, die Sorgen mitzugeben an die Wellen. Mit der Tide.
Und woher weiß der Autor Matthijs Deen so gut Bescheid über die Welt, über die er schreibt? Also ich weiß von Ihnen, Sie sind Schriftsteller, aber Sie sind auch Journalist. Muss ich Sie mir vorstellen in einer trubeligen Stadt wie Amsterdam oder Den Haag? Ja. Oder muss ich Sie mir am Meer vorstellen?
Ich glaube doch, ich bin vom Festland. Ja, ich glaube, ich romantisiere die Insel. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht, um über Lieve Cupido zu sprechen. Die ein echter Insulaner ist. Er ist nicht dort geboren und sein Vater hat gesagt, ein echter Insulaner bist du nicht, dann hattest du hier geboren werden müssen und nicht in Bad Bellingen. Aber das war Zufall. Er ist dort aufgewachsen und er tragt das Insel mit sich herum. Aber er hat kein romantisches Idealbild, wie all die Badegäste haben. Wenn man über den Deich geht, dann löst man alle Probleme, alle Verantwortlichkeiten und da ist man frei. Und für Insulaner, die das Inselleben erfahren haben, dass man jeder Moment von jedem Tag von den anderen gesehen ist und dass man kein Privat hat und dass jeder alles von jedem weiß, ohne dass man das alles sagt. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist nichts für mich. So ist Lieve Cupido auch.
Am frühen Abend hält ein alter Fiat vor dem Haus von Dauwe Boomsma. Am Steuer sitzt Piet de Jong. Er hupt einmal kurz und wartet, bis Dauwe über den Gartenweg zum Wagen kommt, die Beifahrertür öffnet und wortlos einsteigt. Sie verlassen das Dorf. Dauwe blickt aus dem Seitenfenster auf die Häuser, die vorbeigleiten, dann auf die Wiesen rechts vom Smitteweg. Sie sind auf dem Weg zur Ballomabucht, wo das Rettungsboot liegt. Auf dem Deich Vorland, auf einer Erhebung oberhalb der Springflutlinie, steht die Station der KNRM. Es ist windstill. Und als sie den Deich überqueren, spiegelt das Watt das Licht der tiefstehenden Sonne. Die vereinzelten Wolken sind perlweiß bis grau, am Horizont schon zaghaft orange-rot. »Da ist Wim«, sagt Piet. Sie holen einen Radfahrer ein, es ist tatsächlich Wim Sorchtracher. Er hebt die Hand. Piet bremst ab und fährt neben Wim her. Dauwe lässt das Seitenfenster hinunter. »Wim«, sagt er. Wim nickt und schaut in den Wagen. »Fiebe nicht?« »Nein, Fiebe ist noch nicht da«, antwortet Dauwe. Dann hören sie einen lauten Motor. Piet hält an und öffnet sein Seitenfenster. Wim steigt vom Rad. Alle drei drehen sich zu der Stelle um, an der die Straße den Deich überquert. Das Motorgeräusch schwillt langsam an, ist einen Moment kaum noch zu hören, wird dann wieder lauter. Ein Motorrad erscheint auf dem Deich. Es ist Fiebe. Piet wartet nicht auf ihn, sondern fährt weiter. So erreichen die vier Retter doch noch gleichzeitig den Anleger. Dauwe und Piet steigen aus. Fiebe stellt das Motorrad ab. Wim lehnt sein Rad an eine Dalbe. Sie fahren nicht mehr hinaus. Sie haben für immer abgemustert. Nebeneinander blicken sie auf das Rettungsboot Anna Margareta hinunter, das vor 12 Jahren die Johannes Frederik ersetzt hat. Kapitän Dauwe Boomsma, Maschinist Piet de Jong und die Rettungsmänner Fiebe Boomsma und Wim Sorchtracher. »Man hat den Kapitän der Pollux gefunden«, sagt Dauwe, »in England.« »England?« sagt Wim. »Wie ist es bloß möglich?« »Keine Ahnung«, sagt Dauwe. »Wer war denn jetzt bei dir?« fragt Wim. »Diese Frau von der Maréchaussee, von der RV 180, dem Patrouillenschiff.« »Dobbenra«, sagt Piet. »Dobbenra«, bestätigt Dauwe. Fiebe holt eine Schachtel Zigarillos aus der Jackentasche, nimmt eins heraus, bietet den anderen welche an. Piet nimmt sich eins, auch Wim. Fiebe schaut Dauwe an, steckt die Schachtel wieder ein. Sein Bruder raucht nicht. Er gibt den anderen Feuer, bevor er sein Zigarillo anzündet. »Müssen wir irgendwas absprechen?« fragt er. Dauwe zuckt mit den Schultern. »Was sollte das sein?« Sie rauchen. Im Watt kommt still und leise die Flut. Ein kleiner Schwarm Austernfischer fliegt auf, vom auflaufenden Wasser vertrieben. Laut pfeifend entfernen sich die Vögel von ihrem Spiegelbild. Sie ändern ein paar Mal die Richtung und sausen dann über die Köpfe der Männer hinweg in Richtung Deich. »Was sollen wir denn jetzt machen?« fragt Wim. »Wir machen überhaupt nichts«, antwortet Dauwe.
Oliver Stokowski las ein Kapitel aus Matthias Dehns Roman »Der Retter«. Und die Retter, um die es hier geht, die haben wir jetzt kennengelernt, holländische und deutsche Seenotretter. Gleich mehr aus dem Buch. Ich habe Matthias Dehn getroffen, der 1962 geboren wurde, Roman-, Kolumnen- und Feature-Autor ist. Und ich habe mit ihm über die verschiedenen Arten von Grenzgebieten geredet, die in der Liewe Cupido-Reihe eine Rolle spielen. Liewe Cupido hat noch eine andere besondere Stellung. Er arbeitet bei der deutschen Polizei und die Ermittlungen spielen immer im Grenzgebiet zwischen west- und ostfriesischen Inseln. Auch die Bücher richten sich ja sowohl an ein niederländisches Publikum wie an ein deutsches Publikum. Was bedeutet das für Liewes Rolle in all diesen Geschichten?
Ich glaube, er ist, weil er ein niederländischer Vater hat, ein Nordseefischer, Jan Cupido von Texel, und eine deutsche Mutter, eine Meeresbiologin, Anna Uelsen, die auf Texel arbeitet, in diesem Meeresforschungsinstitut, hat er die Grenze durch seine Seele. Man kann sagen, er ist auch Niederländer, er ist auch Deutscher, aber man kann auch sagen, er ist weder der eine noch der andere. Für seine Kollegen ist er der Holländer, weil man das so gut hören kann, dass er in Holland aufgewachsen ist. Und damit sagen sie, du bist nicht von uns, aber von der anderen Seite. Aber in Holland ist er der Deutsche. Und was macht das mit einem? Für ihn ist es eigentlich das Beste, dass er dort arbeitet, wo er an beide Seiten sich gut mit den Leuten ausfinden kann, aber zugleich von beide Seiten als ein Fremder gesehen wird. Darum ist er so ein guter Polizist.
Beruflich gut, privat schwierig.
Ja, das Leben ist für uns alle nicht leicht, Judith. Auch nicht für liebe Cupido. Er hat dieses Problem, dass sein Vater über Bord gegangen ist von der Texel 9. Als er 16 war, ist sein Vater ertrunken. Und er hat das noch nie richtig ausgefunden, was richtig passiert ist mit diesem Unfall. Und in der dritten Tag redet er mit einem ehemaligen Matrose und versucht auszufinden, was passiert ist. Aber der verweigert sich, das zu sagen. Obwohl liebe Cupido überall in Deutschland und in Holland, ostfriesische Inseln, instande ist, um die Leute die Wahrheit zu entlocken. Das gelingt ihm nicht auf seiner eigenen Insel, weil die Leute ihn kennen. Er ist der Sohn von Don Cupido. Die sagen eigentlich, lass es ruhen. Wir reden nicht darüber. Eigentlich geht der Retter darüber, dass die Seenotretter miteinander gearbeitet haben und was an Bord geschehen ist, das bleibt an Bord. Das ist auch für die Fischer so. Und das ist auch für Polizisten so, dass man, wenn man arbeitet, das Erste ist, schützt die Kollegen. Und dann macht die andere Arbeit.
Und jetzt sind wir schon mitten in der Geschichte. Ich frage trotzdem noch eine Frage zurück, weil wir gerade bei dem deutsch-niederländischen Cupido waren. Spielen Ressentiments zwischen Deutschen und Niederländern eine Rolle?
Was Sie nicht genannt haben, ist der Zweite Weltkrieg. Wir müssen das nennen, weil das die Bron von den Ressentimenten ist. Aber es gab auf den Inseln einen anderen Krieg als auf dem Festland. Auf der Insel war der Krieg ein Krieg ohne SS. Und die Insulaner Kommandanten, die haben immer versucht, mit der Bevölkerung auf der Insel gut zurechtzukommen. Auf Texel ist es schief gegangen, aber auf der Insel waren die Verhältnisse zwischen Deutschen und Niederländern waren nicht so schlimm als auf dem Festland. Natürlich ist es so, dass es für die Leser vom Festland noch immer im Hintergrund etwas spielt. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Spiel mit Klischees. Wie die Niederländer nach die Deutschen gucken, hierarchisch, und wie die Deutschen nach die Niederländer gucken, chaotisch, anarchisch. Dass das zusammenkommt in Liebe Cupido und dass ihm das auch ein bisschen interessant macht. Wie er sich verhält zu seinen Leitern, wie er sich verhält zu den Leuten auf der Insel, an beide Seiten. Und diese Spannung ist, glaube ich, am wesentlichsten. Das war irgendwo im Rheinland nach einer Veranstaltung. Dann signiere ich und da war ein Mann, ein älterer Mann, und der hat mir gefragt, ist jetzt alles gut zwischen uns? Als ob ich darüber etwas sagen kann. Und ich dachte, na, guck in deine eigene Seele, wer denken Sie, dass ich bin? Aber zwischen mir und Sie ist alles gut. Sie haben mein Buch gekauft. Wir haben ein gutes Gespräch. Sie wollen mein Autogramm. Ich denke an einen Song, Now Be Thankful for Good Things Below. That's what I think now.
Was ist denn das Besondere an einem Seenotretter, also einem, dessen Beruf es ist, Menschen zu retten?
Ich muss erst mal sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den deutschen Seenotretter und der KNRM, die niederländische. Manche deutsche Seenotretter machen das beruflich. Es gibt keinen beruflichen Seenotretter in Holland. Das ist alle freiwillig. Ich glaube, es ist für beide Seiten notwendig, dass man sehr motiviert ist, um so etwas zu machen. Ich habe einen Seenotretter gesprochen auf Ameland. Und seine Geschichte war für mich sehr wichtig, für was der Retter geworden ist. Und er hat vor der Handelsschifffahrt gefahren, einige Jahrzehnte. Und dann hat er einen Beruf am Festland, auf Ameland gefunden. Und dann, einen Tag, kamen die Seenotretter an die Tür und die haben gesagt, du hast Jahrzehnte auf uns rechnen können, jetzt bist du dran. Du musst jetzt Seenotretter werden. Wenn es einen Notfall gibt, dann ist das andere Beruf alle und dann geht man auf dem Boot raus. Das war kein junger Mann von 18, der dachte, guck mal, was ich mache. Ich bin ein Held. Wenn man so ist, dann kann man das nicht durchhalten. Das geht nicht. Ich habe auch in diesem Buch geschrieben, es gab auf Norderney ein Hotelier, weil seine Tochter mal gerettet ist, hat die Idee, wir brauchen ein Denkmal für diese Retter, weil das Helden sind. Und die Retter, die haben sich alle dagegen ausgesprochen. Es geht nicht darum. Wir machen einfach, was wir tun müssen. Ich kann mir denken, dass es nicht einfach ist, die Leute zu begegnen, die man gerettet hat. Worüber spricht man? Das ist doch eine inkongruente Relation. Das ist gemacht, das ist getan und dann du gehst deinen Weg und ich gehe meinen Weg.
Matthias Sehn, es ist der dritte Liebe Cupido-Band. Die funktionieren alle so, dass es eine Kriminalgeschichte gibt und auf der anderen Seite die Entwicklung im Privaten von Liebe selbst. Wir erfahren immer mehr über ihn und seine Vergangenheit. Ein bisschen haben Sie gerade schon erzählt. Wie viele Bände werden es denn werden? Gibt es da einen Masterplan dahinter?
Nein, gibt keinen Masterplan. Ja, vielleicht kann ich sagen, ja, das ist doch ein Masterplan. Wenn ich erfunden habe, wie es alles passiert ist mit Liebes Vater, wie der Unfall mit seinem Vater passiert ist, dann ist es Schluss.
Das wissen Sie noch nicht?
Nein. Es kann auch so sein, dass Miriam Roth, seine Freundin, sagt, lass es ruhen, Liebe. Lass es doch. Es ist zu spät. Oder dass die Besatzung, dass die alle tot sind und dass ihr nie ausfinden wird. Ich weiß es wirklich noch nicht.
Aber Sie haben, wenn ich es richtig gelesen habe, an den Schluss jetzt noch mal so eine Möglichkeit geschrieben, wie sich das Ganze noch mal neu entwickeln könnte.
Ja, so ein letzter Satz, vor dem ich ein neues Problem für mich selbst kreiere. Ein Puzzlestück habe ich geschrieben. Ich war auch erstaunt über den letzten Satz.
Das bleibt jetzt natürlich als Cliffhanger so stehen. Aber hier kommen zwei Kapitel aus der Mitte des Retters. Kommissar Cupido bekommt einen neuen Kollegen, den er eigentlich anleiten soll, was er aber nicht tut. Was er stattdessen tut, auch das erfahren wir jetzt in der Lesung von Oliver Stokowski, den Sie seinerseits aus vielen Tatorten und Fernsehfilmen kennen. 2014 hat er den Grimme-Preis bekommen für Zeit der Helden. Die Regie hier bei uns hatte Irene Schuck.
Pfeiffer hat Xander zu seinem Arbeitsplatz geführt. Sein Schreibtisch steht dem von Liebe direkt gegenüber. Es ist 8:30. Sonst ist noch niemand da. Xander setzt sich, schaltet den Computer ein, stellt fest, dass er sich mit seinem Passwort von der Grenze nicht einloggen kann, fährt den Computer wieder herunter, schaut auf sein Smartphone, steht auf, sucht einen Kaffeeautomaten, findet keinen, kehrt an den Schreibtisch zurück. Es ist nun 8:40. Auf Liebes Schreibtisch liegt eine geschlossene Aktenmappe mit einem Post-it-Zettel darauf. Auf dem Boden steht ein leerer Trinknapf. Sein Stuhl ist nicht richtig unter den Tisch geschoben. Xander steht auf, rückt Liebes Stuhl zurecht, stellt ihn nach kurzem Nachdenken wieder so hin, wie er stand, geht ans Fenster. In der Kasernenstraße ist es ruhig. Eine Frau führt ihren Hund aus. Ein Auto fährt vorbei. Xander schaut auf die Armbanduhr, blickt sich um. Im Gebäude ist es still. Er ist immer noch der Einzige in der Abteilung. Langsam kehrt er an seinen Schreibtisch zurück, öffnet die Schubladen. Sie sind leer. Er steht auf und geht an Liebes Schreibtisch, um nachzusehen, was auf dem Post-it-Zettel steht. Pollux, liest er. Er wirft einen Blick zur Tür, schlägt die Mappe auf, liest das Aktenzeichen 18080403, klappt die Mappe zu, setzt sich wieder an seinen Schreibtisch. Es ist nun 9:00. Um 10 ist Liebe immer noch nicht da. Ein paar Kollegen sind zu Xander gekommen und haben sich vorgestellt. Pfeiffer hat ihm gezeigt, wo er Kaffee holen kann. Ansonsten kümmert sich niemand um ihn. Um 9:45 fasst Xander sich ein Herz und ruft Liebe an. Er ist unterwegs. Kommst du heute noch zur Dienststelle? Fragt Xander. Nein, antwortet Liebe. Ah, sagt Xander, er zögert. Was soll ich tun? Gibt es irgendetwas, was ich tun kann? Liebe schweigt. An einem schwachen Rauschen hört Xander, dass er in einem Auto sitzt. Ich dachte, dass wir zusammenarbeiten, fährt Xander fort. Vielleicht habe ich da etwas falsch verstanden? Weiß ich auch nicht, sagt Liebe. Xander ist aufgestanden. Er macht eine Armbewegung, als würde er eine Decke zurückwerfen. Auf deinem Schreibtisch liegt eine Akte, sagt er. Soll ich vielleicht damit anfangen? Was für eine Akte? Keine Ahnung, sagt Xander. Hast du noch nicht reingeguckt? Nein. Warum nicht? Sie liegt auf deinem Schreibtisch. Liebe schweigt. Ja, schon, sagt Xander dann. Ich habe einen kurzen Blick reingeworfen, um zu sehen, worum es sich handelt. Verstehe, sagt Liebe. Dann mach mal. Damit legt er auf. Eine Viertelstunde später erscheint Lothar Henry an Xanders Schreibtisch. Xander will aufstehen, aber Lothar hält ihn zurück. Bleib sitzen, sagt er. Findest du dich zurecht? Hauptkommissar Cupido ist unterwegs, sagt Xander. Wir haben uns telefonisch abgesprochen. Er hat mich gebeten, mich schon einmal mit diesem Fall zu beschäftigen. Xander zögert. Es ist ein alter Fall oder eigentlich gar keiner. Der Ertrunkene, sagt Lothar. Ja, sagt Xander. Ich habe noch nicht alles gelesen, aber sollen wir einen Kaffee trinken? Ja, gern. Als sie sich kurz danach gegenüber sitzen, Lothar beruhigend lächelt und sich nach Xanders persönlicher Situation erkundigt hat, Umzug, der Dienst an der Grenze bei Bunde, seine Erwartungen an sein Leben an der Elbmündung, entspannt sich der junge Beamte. Ich muss erst noch rausfinden, wie es ist, Tag für Tag mit dem Hauptkommissar Cupido zusammenzuarbeiten, erklärt er. Ja, sagt Lothar, darauf sind wir alle sehr gespannt. Er nimmt einen Schluck Kaffee, wischt sich über den Schnäuzer. Wenn es irgendwelche Probleme geben sollte, wende dich einfach an mich. Und dieser Ertrunkene? Den habe ich dir besorgt. Es hängt nichts davon ab. Du kannst die Sache bearbeiten, bis wir einen richtigen Fall haben und du wieder mit Liebe losziehen kannst. Ja, was kann ich tun? Such nach Verwandten, am besten einem Kind, für einen DNA-Abgleich. Hat er nicht eine Tochter in Hamburg? Dann kannst du die Engländer bitten, die DNA zu vergleichen. Natürlich hat es nicht unbedingt was zu sagen, wenn es keine Übereinstimmung gibt. Seeleute sind nun mal oft weg von zu Hause, aber für die Hinterbliebenen wäre es sehr wichtig, Gewissheit zu haben. Sobald die Identität feststeht, können die Überreste nach Deutschland. Erstmal nach Oldenburg vielleicht, zur genaueren Untersuchung. Und dann hast du doch schon etwas geschafft. Muss ich erst Rücksprache halten, bevor ich etwas mache? Nur wenn du irgendetwas brauchst. Und ein offizielles Ersuchen an die englischen Stellen läuft auch über mich. Xander nickt. Er wirkt erleichtert. Was macht Hauptkommissar Cupido gerade? Er war unterwegs. Hat er dir das nicht gesagt? Nein. Er fährt nach Tessol zu einer Beerdigung. Ach, sagt Xander, das wusste ich nicht. Ist seine Mutter gestorben? Nein, antwortet Lothar, sein Französischlehrer. Es ist ungewöhnlich windstill zwischen Den Helder und Tessol. Im glatten Wasser des Marstip spiegelt sich die Insel. Nur an einer langgezogenen Kräuselung bei den Tonnen in der Mokbahi erkennt man, dass sich das scheinbar regungslose Wasser bewegt. Es ist Ebbe. Aber die Sandbänke in der Mokbahi stehen noch unter Wasser. Vom Ozeanographischen Institut gleich neben dem Hafen steigt schnurgerade weißer Rauch auf. Entgegen seiner Gewohnheit ist Liebe vom Fahrzeugdeck zum obersten Deck hinaufgestiegen und ganz nach vorn gegangen, um die Insel näher kommen zu sehen. Herr Köck, sein Französischlehrer in den letzten Klassen auf dem Gymnasialzweig, wird morgen bei der Kirche von de Waal beerdigt. Dem Dorf, in dem er allein in seinem Haus wohnte, bis er zu vergesslich wurde und ins Altenheim von Den Börch zog. Seine Frau und seine Tochter, beide jung an Krebs gestorben, liegen auch auf dem Friedhof bei der Kirche von de Waal. Sein Sohn Arthur, damals in derselben Klasse wie Liebe, wohnt in Genf. Liebe hat seiner Mutter nicht gesagt, dass er auf die Insel kommt. Bei ihrem wöchentlichen Telefonat am Samstag hat sie ihm erzählt, dass sie in der Zeitung Herrn Köcks Todesanzeige gelesen hat und dass er am Mittwoch beerdigt werden wird. »Du hast ihn doch voriges Jahr besucht, nicht wahr?« fragte sie. »Ja«, sagte Lieve. Seine Mutter wartete ab, ob Lieve ihr etwas über den Grund seines damaligen Besuchs bei Herrn Köck sagen wollte. Sie hatte nie etwas von einer besonderen Anhänglichkeit Lieves an diesen Lehrer gemerkt. Auch dessen Sohn Arthur war nicht mit Lieve befreundet gewesen. Doch Lieve sagte nichts. Und seine Mutter drängte ihn nicht. »Geht es um deinen Vater?« Lieve zeichnet mit dem Zeigefinger einen Kreis auf die Tischplatte. »Genau weiß ich das auch nicht.« Er zieht die Hand weg, legt beide Hände auf die Oberschenkel, fragt dann, ohne seine Mutter anzusehen, »Hast du dich je gefragt, was eigentlich genau passiert ist, als Papa über Bord ging?« »Jede Nacht. Jahrelang«, sagt Anna. »Heute noch manchmal.« Sie dreht den Kopf zum Fenster über der Spüle. Die Blätter des Kirschbaums draußen beginnen sich schon zu verfärben. »Aber nicht mehr jeden Tag«, fügt sie hinzu. »Als du sagtest, dass du zu dieser Beerdigung willst, dachte ich mir schon, dass es mit dem Unfall zusammenhängt.« »Köck hat mich damals im Unterricht etwas übersetzen lassen«, erklärt Lieve. »Er hatte es selbst abgetippt. Ich fing an zu übersetzen, bis mir klar wurde, wovon es handelte. Da bin ich rausgegangen. Er kam mir nach und sagte, es wäre wichtig, dass ich den Text übersetze. Es war ein Abschnitt aus Les Miserables, in dem ein Seemann nachts über Bord geht und das Schiff weiterfährt. War das nach dem Unfall? Nicht ganz ein Jahr danach. So eine Gefühllosigkeit.« Anna richtet sich auf ihrem Stuhl auf. Ihre Miene wird hart. »Warum hast du mir nie davon erzählt?« »Wir haben ja damals nicht viel miteinander gesprochen.« Er schaut seine Mutter an und fügt schnell hinzu, »So war's nun mal. Ich war noch ein Kind.« »Du warst ein unreifer Jugendlicher«, korrigiert Anna. »Hast dich oben eingeschlossen. Ich musste mit allem allein fertig werden.« Lieve beugt sich vor, legt seine Hand kurz auf die seiner Mutter. »Keine Vorwürfe«, sagt er und zieht die Hand zurück. »Hast du jemals mit der Besatzung über den Unfall gesprochen?« Anna schüttelt den Kopf. »Mit Henk einmal, aber das führte zu nichts«, antwortet sie gereizt. »Er kann nicht drüber sprechen und die anderen schweigen wie ein Grab.« Sie wischt einen Krümel von der Tischplatte, greift nach der Kanne, gießt sich Tee ein, stellt die Kanne wieder zwischen sich und Lieve. Sie trinkt einen Schluck, aber ihre Hand zittert ein wenig und sie stellt die Tasse ab. Dann treten ihr die Tränen in die Augen. »Diese verdammten Insulaner«, stößt sie plötzlich hervor, »sagen keinen Ton, kleben zusammen wie die Miesmuscheln, die nichts tun als fressen und scheißen.« Lieve hält erschrocken den Atem an und bricht dann in heftiges Lachen aus. Anna wischt sich die Tränen aus den Augen und fängt auch an zu lachen. »Sagen kein Wort!« Danach bringt sie selbst kein Wort mehr heraus. »Es war einer von ihnen, der auf See geblieben ist«, sagt Lieve. »Sie hätten es selbst sein können.« »Ach Junge, ich habe seit Jahren nicht mehr so geweint und gelacht«, sagt Anna. Sie putzt sich die Nase und weint danach noch ein bisschen. »Ich will wissen, ob es wirklich ein Unfall war«, sagt Lieve, nachdem er aufgestanden ist und ihr wieder die Hände auf die Schultern gelegt hat. »In dem Abschnitt, den Köck mich damals übersetzen ließ, hatte er ein Verb geändert. Im Roman steht, dass der Seemann, der über Bord geht, ausgerutscht ist. Aber in dem Text, den Köck für mich getippt hatte, stand, dass er gestoßen wurde.« Anna hört auf, sich die Tränen aus den Augen zu wischen und dreht sich zu Lieve um. »Gestoßen?« Es ist eine ruhige Straße. Auf der einen Seite die steile Böschung des Deichs, auf der anderen eingedämmte Rinnen, überschwemmtes ehemaliges Weideland und hier und da noch trockene Parzellen, auf denen Schafe weiden. Im Vorbeifahren betrachtet Lieve das Grasland und die neu geschaffene Natur voller schwimmender Vögel. Im Westen steht die Sonne schon tief, das Wasser wirft das warme Spätnachmittagslicht zurück. Wo ein Abschnitt des alten Seedeichs landeinwärts vom viel höheren neuen Deich abzweigt, hält Lieve neben der Straße an. Er steigt aus, lehnt sich an den Wagen und blickt über die ehemaligen Salzwiesen zwischen dem alten und dem neuen Deich, die nun bis auf ein paar kleine Inseln überschwemmt sind. Säbelschnäbler und Uferschnepfen warten bedächtig durchs Wasser. Am Ufer grasen Gänse. Auch Möwen und Seeschwalben sind zu sehen. Lieve starrt mit geballten Fäusten auf die Ansammlungen von Vögeln, auf die Basaltsteine des alten Seedeichs. Der stumpfe Turm der reformierten Kirche von Osterend ist über der Deichkrone gerade noch sichtbar. Nach geraumer Zeit schließt Lieve die Augen, seine Hände entspannen sich. Er atmet tief ein, steigt in den Wagen und fährt weiter. Unterwegs ruft Xander an und berichtet, dass er sich mit der Akte beschäftigt, die Tochter ausfindig gemacht und angerufen hat, dass sie sich in Hamburg getroffen haben, sie aber nicht bereit war, eine DNA-Probe nehmen zu lassen. Lieve lässt den jungen Kollegen reden, bis er nicht mehr weiß, was er noch sagen soll. »Du hast also noch nichts«, stellt Lieve fest. »Nein, aber etwas musst du doch haben. Wie meinst du das? Was ist dir aufgefallen?« Auf einmal wollte sie nicht mehr. »Vielleicht kann ich mir sogar ganz gut vorstellen, warum.« »So?« Sie hat ihn im Grunde kaum gekannt. Er war nie da, und dann wendet sich plötzlich die Polizei mit dieser Bitte an sie. Und ein junger Mann wurde aufs Revier gebracht, der ihr anscheinend irgendwie leid tat. Und Xander schweigt. Lieve ist in Audeschild angekommen. Er bremst, biegt ab und fährt über den Deich zum Fischereihafen. »Etwas musst du doch haben«, wiederholt er. »Außer dem, was du dir vorstellen kannst.« »Also sie war überrascht, als sie von dem Projektil in der Schulter hörte. Sonst nichts. Und, ach so, ja, als ich sie anrief, hat sie, glaube ich, sowas wie „Er lebt also noch“ gesagt. Aber es war ziemlich laut im Hintergrund und ich konnte sie nicht richtig verstehen.« Lieve biegt auf das Hafengelände ein, sieht die Kutter, hält an. »Hallo?« sagt Xander. »Versuch, dich zu erinnern, was genau sie gesagt hat und wann sie es gesagt hat«, sagt Lieve. »Was du gesagt und getan hast. Vergiss, was du dir vorstellen kannst.« »Du warst bei einer Beerdigung«, sagt Xander. »Ja«, Lieve fährt im Schritttempo über den Kai. »Nachträglich mein Beileid.« Lieve antwortet nicht, er hält wieder an. Die TX3 hat festgemacht. Die Fischer, drei Brüder, entfernte Verwandte aus Osterend, arbeiten im Licht der Decklampen. Auf dem Kai stehen ein paar volle Fischkisten. »Fährst du nach Cuxhaven zurück?«, fragt Xander. »Später«, sagt Lieve. »Dann, ach ja, die Tochter hat noch erwähnt, dass einer der Seenotretter nach dem Unglück mit ihnen in Kontakt bleiben wollte. Das fand ich seltsam. Und, ich habe die Mutter angerufen, aber sie ist nicht ans Telefon gegangen und jetzt habe ich hier nichts mehr zu tun. Und ich dachte, vielleicht könnte ich nach Norderney fahren und mal mit den Rettern sprechen. Soweit ich weiß, wohnen alle, die noch leben, auf der Insel. Ich weiß noch nicht genau, was ich sie fragen soll, aber nach den Zeugenaussagen von damals zu urteilen, in der Akte auf deinem Schreibtisch, haben die Niederländer wohl versucht, den Kapitän zu retten, was dann wegen des schlechten Wetters nicht geklappt hat. Aber ganz genau wussten sie es nicht, weil sie nicht unmittelbar dabei waren. Und jetzt überlege ich, wo ich mich schon mal mit der Sache beschäftige, ob ich die Retter auf Norderney nicht einfach noch mal fragen soll, woran genau sie sich erinnern können. Meinst du, das ist eine gute Idee?« »Mir ist es recht«, sagt Lieve. Er hält an, schaltet den Motor aus, will auflegen, sagt dann aber doch noch: »Retter reden gern, sagen aber wenig. Also, zuhören und beobachten und nichts selbst ausdenken.« Danach legt er auf und steigt aus.
Unser Einstieg in Der Retter von Matthijs Deen. Der niederländische Autor war im Gespräch hier im Bayern 2 Podcast Buchgefühl und Oliver Stokowski las in der Regie von Irene Schuck aus diesem dritten Liebe Cupido Band. Technik Ursula Kirstein. Der Retter ist im Mare Verlag erschienen und wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Andreas Ecke. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp. Nächste Woche die nächste Folge im Bayern 2 Podcast Buchgefühl. Reden und lesen.